Ich lese aus Johannes 4, die Verse 1 bis 42, überschrieben mit Jesus und die Samariterin. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er das Gebiet durchqueren, in dem die Samariter lebten. Unterwegs kam er nach Sychar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: "Gib mir etwas zu trinken." Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm: "Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten?" Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: "Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben." Die Frau erwiderte: "Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh." Darauf antwortete Jesus: "Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben." Da bat ihn die Frau: "Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen." Jesus sagte zu ihr: "Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her." Da antwortete die Frau: "Ich habe keinen Mann." Jesus sagte zu ihr: "Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt." Da sagte die Frau: "Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren." Da antwortete Jesus: "Glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt aus dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist, und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein." Da sagte die Frau zu ihm: "Ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn er kommt, wird er uns über all das Auskunft geben." Jesus antwortete: "Ich bin es, ich, der mit dir spricht." In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn: "Was willst du von ihr?" oder "Worüber redest du mit ihr?" Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten: "Kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus?" Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Inzwischen drängten ihn die Jünger: "Rabbi, iss etwas." Aber Jesus sagte zu ihnen: "Ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Da fragten die Jünger einander, hat jemand ihm etwas zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen, es ist meine Nahrung, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk vollende. Damit hat mich Gott beauftragt. Sagt ihr nicht auch, in 4 Monaten ist Erntezeit. Ich sage euch, macht die Augen auf und schaut auf die Felder. Sie sind schon reif für die Ernte. Wer die Ernte einbringt, erhält seinen Lohn. Er sammelt die Frucht für das ewige Leben. So freut sich der, der sät, zusammen mit dem, der erntet. In diesem Fall trifft das Sprichwort zu, einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch ausgesandt, um dort zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter aus dem Ort kamen wegen der Worte der Frau zum Glauben an Jesus. Denn sie hatte bezeugt, er weiß alles, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bleibe bei uns. So blieb er 2 Tage dort. Da kamen wegen seiner Worte noch viel mehr Menschen zum Glauben an Jesus. Sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt.
Jesus ist den ganzen Tag unterwegs. Es dauert eine Zeit, um von Judäa nach Galiläa zu kommen. Judäa liegt unten auf der Karte, in der Mitte ist Samaria und oben Galiläa. Und Samaria ist so eine schwierige Geschichte. Die Samariter und die Juden, da ist nicht so viel Wohlwollen füreinander. So ein frommer Rabbi geht eigentlich lieber außenrum extra Weg, als durch dieses Gebiet hindurch zu müssen. Aber Jesus wählt diesen Weg. Er geht mitten durch und er ist müde. Jesus, der Sohn Gottes, ist müde. Dem brennen die Füße. Der braucht eine Pause. Und die Jünger ziehen los in die Stadt. Sie holen was zu essen und Jesus hat Durst und er sieht einen Brunnen. Und er geht an diesen Brunnen. Eine Frau sitzt dort, hat einen Krug dabei. Was macht er? Er fragt nach Wasser. Jesus hat Durst, ein menschliches Bedürfnis und er will einfach nur was trinken. Vielleicht kennt ihr das, war ein anstrengender Tag, viel zu tun. Du willst einfach nur noch vorm Fernseher sitzen, Netflix schauen und dann kommt jemand mit einer Frage an dich heran. Ich wollte doch nur was zu trinken. Und dann diese Frau, was sagt sie zu Jesus? Du bist ein Jude, ich eine Samariterin. Wir reden nicht miteinander. Die Samariterin macht einen wunden Punkt auf zwischen diesen beiden Volksgruppen, Juden und Samaritern. Und Jesus bleibt mit seinem Bedürfnis, Wasser trinken, ungesehen. Jesus geht nicht auf diesen wunden Punkt ein, den die Frau da schildert. Wir reden miteinander. Wir haben ein Problem. Ich bin Samariter, du bist Jude. Das passt nicht. Wieso sprichst du mich an? Das gehört sich nicht. Noch nicht mal für einen Mann eine Frau anzusprechen, ist schon schwierig in der Kultur. Jesus geht nicht darauf ein, auf dieses Problem, was da ganz offensichtlich da ist zwischen Juden und Samaritern. Er dreht den Spieß um. Vers 10. Jesus antwortete, weißt du eigentlich, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht? Weißt du eigentlich, was Gott den Menschen für ein Geschenk macht? Und weißt du, wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken? Wenn du das wüsstest, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwidert, du hast nichts zum Schöpfen, Punkt 1. Du hast kein Wasser und bist doch nicht mehr als Jakob. Lebendiges Wasser, davon spricht Jesus. Und ich weiß nicht, wenn du das hörst, diesen Begriff lebendiges Wasser, was in deinem Kopf so vor sich geht, wir sind da vielleicht sehr schnell spirituell unterwegs. Lebendiges Wasser bedeutet Quellwasser. Was aus der Erde hochkommt, was sprudelt, was rein ist. Davon spricht Jesus. Es geht also für die Frau weiterhin um Trinkwasser. Ich habe besseres Wasser als Jakob. Du hast nur den Brunnen, ich habe die Quelle. Wasser, das deinen Durst wirklich stillt und das auf unbestimmte Zeit. Und das ist ganz spannend. Die Frau ist auf einmal angefixt. Zuerst ist sie so ein bisschen zurückhaltend, abweisend. Und als Jesus anfing, von dieser Quelle zu sprechen, und er hat immer noch keinen Krug, immer noch kein Wasser zu sehen, nichts, da ist sie auf einmal angefixt. Sie will dieses Wasser haben. Sie hat keine Lust mehr, jeden Tag zu diesem Brunnen gehen zu müssen, in einem Tonkrug das Wasser nach Hause zu schleppen. Und sie hat offenbar keine Ahnung, worüber Jesus eigentlich spricht. Zu Beginn dieser Unterhaltung fragt Jesus nach Wasser. Ich habe Durst, ich war den ganzen Tag unterwegs, ich habe nichts mehr, gib mir Wasser. Und die Frau berührt diesen wunden Punkt zwischen ihren Völkern. Jetzt ist es so, dass Jesus zu ihr sagt, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, stimmt, was du gesagt hast? Du hast keinen Mann. Denn du warst 5-mal verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da dreht sich was um. Auf einmal fragt die Frau nach Wasser und Jesus berührt ihren wunden Punkt. Das, was in ihrem Leben nicht so ganz glatt läuft, was schwer ist. Jesus spricht vom lebendigen Wasser. Wasser, das den Lebensdurst wirklich zu stillen vermag. Und er sagt es zu dieser Frau. Eine Frau, die 5-mal verheiratet ist, war und jetzt ohne offiziell Trauung mit einem Mann zusammenlebt. In ihrer Gesellschaft ist es für eine Frau sehr schwer möglich, sich scheiden zu lassen. Und ich unterstelle jetzt ja auch mal, dass sie nicht irgendwie zum Tod ihrer vorherigen Männer beigetragen hat. Also das glaube ich nicht, dass das war. Wenn da steht, die Frau ist 5-mal geschieden, dann ist das etwas, oder 5-mal getrennt, ist das etwas, was kaum in ihrer Hand liegt, sondern etwas, was eher ihr widerfährt. Und zu ihrer Zeit braucht eine geschiedene oder verwitwete Frau einen Mann, um versorgt zu sein. Die kann gar nicht anders, als wieder zu heiraten. Und Jesus spricht ja gar nicht über Schuld. Der spricht Situation an, der sagt, was ist. Aber er berührt diesen wunden Punkt im Leben dieser Frau. Man merkt, dass das geht ihr nahe. Das ist nicht so alles glatt und shiny und in Ordnung. Warum tut Jesus das, wenn er eigentlich nur Wasser will und die Frau auch nur Wasser will? Warum berührt er diesen wunden Punkt der Frau? Johannes Calvin, der Reformator, schreibt dazu als Kommentar, wenn Gott unsere wunden Punkte berührt, dann nicht, um uns zu beschämen, sondern um uns zu heilen. Wenn Gott meine wunden Punkte berührt, dann will er nicht die Trennung von mir, dass ich weggehe und mich schäme, geh in die Ecke und schäme dich, sondern dann will er, dass ich an diesem Punkt heil werde. Und ich glaube, genau das ist, was Jesus mit dieser Frau in diesem Moment vorhat, auch wenn er eigentlich nur Wasser wollte. Gott hat etwas gegen unseren Lebensdurst. Er hat lebendiges Wasser. Und manchmal ist das, was mir so geeignet erscheint, um meinen Durst zu stillen, meine Bedürfnisse zu befriedigen, ist das nur etwas, das mich immer wieder durstig werden lässt und mich dann doch auch leer zurücklässt. Vielleicht kennt ihr das mit dem Handy. Man ist unterwegs und muss ich schreiben und Nachrichten und dies und das und eBay-Kleinanzeigen und wer da geschrieben. Und ich muss andauernd drauf gucken. Manchmal lege ich es bewusst weg, um diesen Drang auf nicht nachzugeben, andauernd aufs Handy schauen zu müssen. Und irgendwie lässt mich das auch so leer zurück. Für mich so etwas, so ein Wasser, was irgendwie nicht stillt. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, wo du merkst, boah, da ist etwas und das kriege ich gar nicht kompensiert, das kriege ich gar nicht gestillt. Und das, was ich da versuche, das hilft gar nicht. Spätestens in diesem Moment, als Jesus den Finger in die Wunde der Frau legt, geht es nicht mehr um Trinkwasser, nicht mehr um das, was man täglich für den Körper braucht. Es geht um mehr. Und für die Frau ist Jesus nicht länger nur ein Jude. Er ist ein Prophet, jemand, der in ihr Herz sehen kann. Und so kommt sie zurück auf diesen wunden Punkt zwischen Samaritern und Juden, warum sie sich so hassen. In der Geschichte ist es so, dass das Volk Israel verschleppt wurde, andere Völker wurden angesiedelt in Samaria und ein Mischvolk ist entstanden. Und die Juden sagen, nee, ihr seid keine reinen Juden mehr, wir können nicht mit euch. Und die Samariter haben die ersten 5 Bücher Mose und die anderen Propheten lehnen sie ab, die danach kommen. Und sie haben an den entscheidenden Stellen auch andere Punkte stehen, ganz zentral das Thema Anbetung. Wo wird angebetet? Für die Samariter auf dem Berg Gerizim, für die Juden, wahre, korrekte Anbetung geht nur im Tempel in Jerusalem, nur dort ist der richtige Ort. Und das ist der Streit, das ist der wunde Punkt, der da ist, der sich um Anbetung dreht und wo das denn korrekterweise durchgeführt werden soll. Und da gab es so einiges, Tempelzerstörung, Tempelentweihung, hat sich's nicht leicht gemacht. Und dieser Hass, der sitzt tief, tief in den Herzen. Das ist der wunde Punkt bei diesen Gruppen. Jesus antwortet, glaubt mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater, Gott den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein, denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss vom Geist und der Wahrheit erfüllt sein. Was braucht es für Anbetung? Was braucht es, um Gott anbeten zu können? Es braucht einen Ort, an dem er gegenwärtig ist. Wir sehen das im Alten Testament. Israel befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei, zieht durch die Wüste und Gott ist bei ihnen. Er zieht voran, tagsüber als Wolke, nachts als Feuersäule ist er gegenwärtig. Und als es die Stiftshütte gibt, kommt er mit seiner Gegenwart inmitten seines Volkes hinein. Und später geht diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit Gottes, erfüllt sie den Tempel, den Salomo gebaut hat und alles ist voller Glanz und Gott ist da. Für Anbetung braucht es jemanden, der angebetet wird und der sollte optimalerweise gegenwärtig sein. Und dann ist ja die Frage, wo findet das statt? Jesus sagt, der riesengroße Streitpunkt zwischen euch, Anbetung, der ist nicht länger relevant. Ich weiß nicht, worüber ihr euch so streitet, aber ist schon fies, wenn Gott auf einmal sagt, netter Punkt, aber ist gar nicht so das, worum es gerade geht, was mir gerade wichtig ist. Nicht länger relevant. Was ist dir denn ein Streit wert? Was ist es dir wert zu streiten und wie hoch muss der Streitwert der Einsatz sein, damit es sich lohnt zu streiten? Jesus spricht darüber, dass Gott in Geist und Wahrheit angebetet werden wird. Und einige Kapitel später schreibt Johannes, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog das auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, in ihr Innerstes hineingegossen haben bekommen, die an ihn glauben. Damit sind die Menschen, die an Jesus glauben, ein Ort der Gegenwart Gottes. Ein Ort, wo Gott durch seinen Geist gegenwärtig ist, in uns. Und damit brauchen wir keinen Tempel mehr, einen Ort, wo wir hingehen, weil Gottes Gegenwart ist schon da. Und ich kann Gott anbeten. Dann sind wir als Gemeinde ein Tempel, ein Ort der Anbetung, weil in jedem Christen wohnt der Heilige Geist. Wenn wir zusammenkommen, boah, ist richtig was los. Gottes Gegenwart unter uns, wir können ihn anbeten. Und wie sieht es mit der Wahrheit aus? Wir blättern wieder weiter, 14, Vers 6. Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater in die Anbetung, in die Gegenwart Gottes als durch mich. Wenn Jesus sagt, die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann brauchen sie Gottes Geist in dem Herzen, weil sie Jesus Christus angenommen haben. Dann ist Jesus Christus in ihnen drin, mit seiner Wahrheit. Und dann können sie Gott anbeten. Und danach sucht Gott. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten. Es ist nicht egal, wie wir unsere Zeit verbringen. Er sehnt sich danach, dass wir ihn in den Blick nehmen, dass wir ihn groß machen, ihn in den Fokus bekommen. Jesus spricht Wahrheit in unser Leben. Und das ist manchmal schmerzhaft. Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist in uns durch seinen Geist und er spricht Wahrheit in unser Leben. Und das ist schmerzhaft, weil sie unsere wunden Punkte berührt, trifft. Weil sie trifft, wo wir erfolglos versuchen, unseren Durst zu stillen. Und merken, irgendwie klappt das nicht. Weil sie trifft, wo wir verletzt sind. Und wir merken, boah, das ist ganz schön schwer. Weil sie trifft, wo uns Unrecht getan wurde. Und weil sie trifft, wo wir schuldig geworden sind. Und Gott will da hineinkommen, da drauf sehen, uns ansehen. Es ist schmerzhaft, weil sie trifft, wo unsere Sucht uns gefangen hält und wir nicht frei sind. Weil sie trifft, wo wir den Sinn unseres Lebens nicht finden, weil wir nicht in der Berufung von Jesus stehen. Letzte Woche, Jesus ruft Menschen in Nachfolge, die ihm hinterherlaufen und sagen, hey Jesus, was ist dir denn wichtig? Und da, wo wir anders unterwegs sind, wo immer wir jemand anderem hinterherlaufen, da sind wir getroffen, wenn Jesus in unser Leben hineinspricht und sagt, hey, nett, was du da versuchst, aber ich bin hier, du sollst mir nachfolgen. Ich weiß nicht, was dein Wunderpunkt ist. Ich glaube, jeder hat einen. Wir merken, das ist ganz schön schwer. Und es ist auch nicht immer leicht, mit Gott da zusammen drauf zu gucken, zu merken, das halte ich jetzt mal vor Gott hin und ich halte das vor Gott aus. Ich habe vor einigen Jahren mit anderen zusammen eine Schnibbeldisco auf dem Loerfelder Marktplatz organisiert, initiiert, haben uns überlegt, wie soll das aussehen, wie kann das gestaltet werden. Und im nächsten Jahr hat mir eine E-Mail geschrieben, wir machen das weiter, aber ihr seid raus. Ihr macht da nicht mehr mit, wie die FEG unterwegs ist, das passt uns nicht und wir machen das ohne euch weiter. Und wenn ich das jetzt erzähle, dann fängt mein Herz an zu pochen. Und jedes Mal, in jedem Jahr, wenn ich da lang gehe und die Schnibbeldisco findet statt, dann merke ich, das ist so eine Wunderpunkt in meinem Leben. Weil ich habe kein Problem damit, wenn andere was weitermachen, aber da bin ich so verletzt und das schmerzt. Ich glaube, da muss ich mal Seelsorge in Anspruch nehmen, mit jemandem darüber reden, mal drauf gucken lassen, wie gehe ich damit um und wie kann ich das bewältigen? Wie kann ich das loslassen? Wisst ihr, wo man zur Zeit von Jesus hingegangen ist mit seinen wunden Punkten? In den Tempel. Den Ort der Vergebung, der Begegnung, den Ort der Zuwendung Gottes und den Ort der Anbetung. Da ging man hin mit dem, was nicht in Ordnung war. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes, das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben, die wir euch verkünden. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wir lügen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und leben doch in der Finsternis. Was wir dann tun, entspricht dann nicht der Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, weil Gott selbst, wie Gott selbst im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut von jeder Schuld, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat. Wenn wir im Licht leben, ist es nicht so, dass wir nicht fallen, nicht schuldig werden, nicht keine wunden Punkte haben, aber dann halten wir das aus vor Gott und dann kann das heil werden vor Gott. Wenn wir das verstecken im Keller, in dunklen Ecken, dann wabert das vor sich hin. Im Psalm heißt es, Psalm 147, Gott heilt die gebrochenen Herzen und verbindet offene Wunden. Wenn wir im Licht leben, wenn wir in der Wahrheit leben, wenn wir Gott unsere Wundenpunkte hinhalten, dann reinigt uns das Blut von Jesus, dann können wir heil werden. Gott heilt die gebrochenen Herzen und verbindet offene Wunden. Halt das Gott hin. Lass ihn daran. Vielleicht brauchst du ein Gegenüber dabei, so wie ich bei meinem Punkt. Vielleicht ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Für die Frau am Jakobsbrunnen ist Jesus zunächst ein Jude, jemand, der ihr feindlich gesinnt ist. In dem weiteren Gesprächsverlauf, als sie in ihr Leben hineinspricht, erkennt sie ihn als Prophet. Das ist irgendwie mehr als ein Jude, ein Feind. Und zuletzt versteht sie, dass Jesus noch mehr als ein Prophet ist, dass er der Messias ist, der Retter, der lebendiges Wasser zu geben hat. Und dieses Wasser sprudelt fortan aus ihr heraus. Und die Konsequenz ist, dass viele Menschen zum Glauben kommen und auch Gott anbeten, in Wahrheit und im Geist. Wäre das nicht auch was für dich, was diese Frau dort erlebt hat? Wer ist Jesus für dich? Ein Fremder? Ein Feind? Vielleicht ein Prophet? Ein besonderer Mann, moralisch herausragend? Oder noch mehr? Jesus ist der Messias, der Retter dieser Welt. Gottes Sohn, Gott ist Mensch geworden, Jesus, uns nahegekommen. Und er will an deine wunden Punkte ran. Gott, der über allem steht, das All geschaffen hat, kommt auf diese Erde, macht sich verwundbar, wird Mensch und will an deine Wunden ran. Und in der Bibel heißt es in Jesaja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott macht sich verwundbar, damit wir heil werden. Jesus ist der Messias. Er will ran an deine wunden Punkte und das wird schmerzhaft. Und es wird heilsam. Und ich habe den Eindruck, es wird uns in eine neue Tiefe der Anbetung finden, wenn wir das, wo wir merken, boah, da bin ich verwundet, da bin ich schwach, da bin ich gefallen, wenn wir das Jesus hinhalten, dass es in eine neue Qualität der Anbetung führen wird. Und wenn ich den Text prophetisch deute, dann könnte es passieren, dass Menschen der Konsequenz zum Glauben kommen. Wenn wir ehrlich vor Gott sind, wenn wir hinhalten, wo wir unsere Schwierigkeiten haben, wenn wir das in Anbetung vor Gott bringen und sagen, Gott, du bist größer, aber Gott, du siehst auch, wo ich kleiner bin, dann werden Wunden zu Wundern. Wir haben gleich eine längere Zeit des Lobpreises, das Team kann schon mal nach vorne kommen, ich habe mir das gewünscht. Wir haben gleich 5 Lieder so zur Orientierung, in dem wir uns Zeit nehmen, Gott anzubeten, ihn groß zu machen. Und das Gebetsteam, alle 6, 7 Leute, wird sich jetzt hinten aufstellen, verteilen an den Seiten und ihr könnt für euch beten lassen. Könnt eure wunden Punkte vor Gott bringen oder auch vielleicht einen Menschen mit draufschauen lassen, das für euch vor Gott bringen lassen. Wenn du auch ein Ort der Gegenwart Gottes sein möchtest, ein Ort, wo Gott groß gemacht wird, dann lade ich dich ein, heute hier in diesem Gottesdienst Jesus als deinen Herrn, deinen Chef, deinen Retter anzuerkennen. Und ich lade dich ein, Gott wahrhaftig in Wahrheit anzubeten, ohne deine wunden Punkte auszuklammern. Und ich habe so eine Vorbereitung heute Morgen gedacht, ich glaube, Gott hat einiges mit uns, mit dir vor. Und wenn du dich darauf einlässt und sagst, Gott, hier bin ich, dann wird was passieren. Das Gebetsteam ist bereit, da wo du vielleicht selbst keine Worte findest oder Gottes Vergebung, Annahme, Zuspruch brauchst, dann nutzt dieses Angebot. Wir haben heute viel Zeit dafür. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, ein Mensch, der Hunger kennt, ein Mensch, der weiß, wie es ist, völlig fertig zu sein nach einem anstrengenden Tag, ein Mensch, der verwundet wurde. Der weiß, wie sich das anfühlt, körperlicher Schmerz, seelischer Schmerz. Und Jesus, du kennst unsere wunden Punkte, dort, wo wir getroffen sind, da, wo wir angreifbar sind, wo wir gefangen sind. Und ich bete, dass du heute diese Wunden heilst, dass du uns hilfst, das vor dich zu bringen, damit wir heil werden können, damit du an uns arbeiten kannst. Und Gott, für alle, die das möchten, die auch ein Ort der Anbetung werden möchten, möchte ich dieses Gebet sprechen. indem wir dich, Jesus, als Herrn und Retter anerkennen. Ich danke dir, Jesus, dass du in meine Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du mich kennst, einschließlich meiner wunden Punkte. Jesus, ich erkenne an, dass ich lebendiges Wasser braucht, was meinen Durst stillt, weil es alles andere nicht hilft. Ich erkenne an, dass Schuld zwischen mir und Gott steht und dass ich jemanden brauche, der diese Schuld beseitigt. Danke, Jesus, dass du am Kreuz alle Schuld auf dich genommen hast, dass ich davon frei sein darf, dass ich ein Ort sein darf, in dem Gott sich verherrlicht. Danke, Jesus, dass dieses Wasser, das du gibst, von heute an bis in die Ewigkeit quillt. Amen. Wir starten mit dem Song The Heart of Worship. Und es geht in diesem Lied darum, dass die Musik zu einem wunden Punkt einer Gemeinde wurde, weil die Musik über allem stand und irgendwie Gott aus dem Zentrum gerückt hat. Und hat die Gemeinde Folgendes gemacht: Sie hat alle Musik verbannt aus dem Gottesdienstraum, um dahin zurückzukehren, worum es geht, um Anbetung. Ich weiß nicht, was bei uns dran ist, was bei uns steht, aber wir nehmen uns jetzt die Zeit, Gott anzubeten, ihn groß zu machen. Steigt damit ein, Ehre, wem Ehre gebührt. Amen.